liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Und herzlich willkommen auch, wie man heute wirklich sieht, zahlreichen Gästen. Das sind einmal Studenten und Studentinnen der Politikwissenschaft vom Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr in Kooperation mit der Universität Trier. Und die nehmen teil an einem Seminar Regierungskommunikation nach der Zeitenwende. Und da hoffe ich, dass Sie gute Einblicke haben. Und bevor Sie jetzt irgendwie ordentlich begrüßt werden von den Kollegen, sind wir noch überrascht worden von einem Besuch von Praktikantinnen der SPD-Bundestagsfraktion, die sich nicht angemeldet haben, aber wir wollten ja nicht so hartherzig sein. Und deshalb sieht es hier jetzt heute ein bisschen voll aus, aber ich hoffe auch und wünsche da auch gute Einsichten. Also, herzlich willkommen. Das Bundeskabinett hat heute getagt und hatte auch eine Tagesordnung und Herr Mayer kann uns berichten. Und Sie kriegen auch Trophäen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Das Bundeskabinett hat in der Tat heute Vormittag getagt. Neben Fragen der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und der internationalen Lage, die regelmäßig im Kabinett auf der Tagesordnung stehen, hat die Bundesregierung auch den Migrationsbericht der Bundesregierung 2024 beschlossen. Mit seinen umfassenden statistischen Daten bildet er eine Grundlage für die Entscheidungsfindung von Politik und Verwaltung sowie die Information der Öffentlichkeit, so wie hier. Er beinhaltet neben den allgemeinen Wanderungsdaten zu Deutschland und der detaillierten Darstellung der verschiedenen Migrationsarten einen europäischen Vergleich zum Migrationsgeschehen und zur Asylzuwanderung. Er behandelt das Phänomen der irregulären Migration, informiert über die Struktur der ausländischen Bevölkerung sowie der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 2024 ist die Nettozuwanderung nach Deutschland gesunken. Der Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen Zu- und Abwanderung, lag 2024 bei rund 430.000 Menschen. Das entspricht einem Rückgang des Saldos gegenüber dem Vorjahr 2023 um 35,1%. Für 2025 ist davon auszugehen, dass sich der Trend sinkender Migrationszahlen weiter fortsetzt. So stellten 2025 deutlich weniger Menschen in Deutschland einen Asylantrag, minus 51% gegenüber 2024. Gleichzeitig stieg die Zahl der Abschiebungen um rund 20%. Darüber hinaus gab es 2025 60% mehr freiwillige Ausreisen als im Vorjahr. Der Migrationsbericht 2024 ist digital auf der Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge abrufbar und wird dem Deutschen Bundestag und Bundesrat zugeleitet.
Vielen Dank, Herr Mayer. Jetzt hatte ich schon Fragen dazu gesehen von Herrn Höfele. Also ich sage mal kurz zur Erklärung, damit alle wissen, was ich habe Fragen sozusagen eingesammelt am Anfang, damit ich einen Überblick habe, was hier gefragt wird. Muss keiner Fragen anmelden, aber ich habe mir einen Überblick über die Themen verschafft. Und deshalb weiß ich, dass Herr Höfele zu diesem Thema fragen will.
Jetzt auch tun. Genau. Höfle, DTS, hallo. Ja, zu dem Migrationsbericht, wie Sie ja die Zahl selber schon referiert haben, zeigt er den starken Rückgang 2024. Deswegen Frage an die Bundesregierung, die ja erst seit Anfang 2025 im Amt ist. Halten Sie denn noch die Aussage aufrecht, dass Sie die Migrationswende eingeleitet haben?
Ich weiß gar nicht, ob sich der Streit darüber jetzt wirklich lohnt. Es ist sicherlich so, dass wir durch die Politik auch der letzten Wochen und Monate, durch auch vermehrte Kontrollen an den Grenzen, durch auch ein paar gesetzliche Veränderungen natürlich eine Änderung eingeleitet haben, auch als aktuelle Bundesregierung. Trotzdem sehen wir, dass die Zahlen rückläufig sind. Das ist auch richtig und gut so. Insofern steige ich jetzt hier nicht ein, um den Produzentenstolz, um die Frage, wer hat wo was eingeleitet. Das ist für uns nicht das alles Entscheidende. Sie wissen, dass es für uns ein wichtiger Schwerpunkt ist und der Trend ist eindeutig.
Es gibt ja auch Experten, die sehen aber auch schon Problem drin, Stichwort Fachkräftemangel oder auch in Nicht-Fachkräftebereichen. Gibt es auch jetzt eine Problematik bei diesem starken Rückgang?
Grundsätzlich, und deswegen ist dieser Migrationsbericht ja auch wichtig, spiegelt der ja die gesamte Bandbreite der Migration wider. Wir haben manchmal in der öffentlichen Diskussion natürlich eine sehr starke Zuspitzung auch auf die Asylmigration. Gleichzeitig zeigt er eben auch, dass wir zum Beispiel auch in 2024 im Bereich der Zuwanderung zu Erwerbszwecken. Also ich nehme mal ein Beispiel heraus. Die Visa zu Erwerbszwecken sind im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 9,2% auf mehr als 172.000 gestiegen. Das heißt, wir sehen ein differenziertes Bild. Wir bemühen uns auch darum, die Fachkräftezuwanderung weiter zu vereinfachen. Sie wissen, dass in diesem Jahr wir auch daran arbeiten, mit der Work-and-Stay-Agentur wirklich aus einer Hand die Möglichkeit zu bieten, dass Menschen, die hier zu uns kommen wollen, um hier zu arbeiten, um auch etwas beizutragen, Menschen, die wir dringend brauchen in unserem Land, es leichter gemacht wird, hier auch entsprechend Fuß zu fassen und zu arbeiten. Insofern ist es immer ein differenziertes Bild und das sieht man auch hier in diesem Migrationsbericht.
Und Sie ergänzen? Ich würde noch ergänzen, genau, ich würde noch ergänzen wollen für das Innenministerium. Der Migrationsbericht für 2024 bestätigt uns in dem eingeschlagenen Kurs, den wir seit jetzt dem Antritt der neuen Bundesregierung eingeleitet haben. Die Migrationswende wird weiter fortgeführt. Es ist viel im Bereich Asyl in den letzten Monaten passiert. Die Grenzkontrollen sind auch erwähnt worden. Wir haben den Familiennachzug abgeschafft, die Turbo-Einbürgerung abgeschafft und damit weiter zur Reduzierung der irregulären Migration beigetragen, wodurch auch die Kommunen entlastet werden. Und auch auf EU-Ebene gehen wir in diese Richtung mit dem neuen gemeinsamen Asylsystem und mehr Außengrenzschutz zur Eindämmung der Sekundärmigration und Einführung des neuen Solidaritätsmechanismus. Grundsätzlich verfolgt das BMI weiter den Kurs von Humanität und Ordnung. Der Migrationsbericht des BAMF bestätigt uns, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen.
Dann habe ich Herrn Buchsteiner dazu.
Bitte schön. Die Frage zum Migrationsbericht hat sich erledigt. Ich habe eine andere Frage zum Kabinett.
Okay, dann würde ich Herrn Jessen erstmal vorziehen. Da kann ich das Mikrofon aber nicht sehen, welche Farbe das hat.
Weiß.
Ja, dann gibt's jetzt auch, passt. Das geht's jetzt auch an.
Danke. Frage an Herrn Mayer, gegebenenfalls auch ans BMI. Im gleichen Jahr, als die Zahl der Zuwanderer gesunken ist, ist aber die Zahl der Einbürgerungen drastisch gestiegen. Wie verhalten sich diese beiden Zahlen zueinander? Ist das, was wir da an Zunahme der Einbürgerungen erleben, sozusagen eine nachlaufende Welle früherer Migration?
Und dazu kann ich jetzt ad hoc nichts sagen, da müsste ich Ihnen was nachliefern.
Ja, dann hätte ich eine zweite Frage.
Vielleicht, Herr Jessen, wenn Sie noch kurz warten, antworte ich noch gerne. Also im Jahr 2024 wurden in der Tat 292.000 Personen eingebürgert und damit rund 92.000 mehr als 2023. Anstieg im Jahr 2024 fällt zeitlich mit der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes Ende Juni 2024 zusammen, mit der unter anderem die Mindestaufenthaltsdauer von 8 auf 5 Jahre gesenkt wurde. Allerdings ist aufgrund des Inkrafttretens der Reform innerhalb des Berichtsjahres davon auszugehen, dass viele Einbürgerungen auf Anträge zurückgehen, die noch unter der alten Rechtslage gestellt worden sind. Insofern auch da ein differenziertes Bild.
Zweite Frage. Gibt es eigentlich irgendwelches zur Verfügung stehendes empirisches Material, dass eine Verbindung zwischen Migration zu Zwecken des Asyls oder Flucht und tatsächliche Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt herstellt? Wie viel Prozent der Menschen, die auf diesem Wege nach Deutschland gekommen sind, wurden dann in welchem Zeitraum in den Arbeitsmarkt integriert? Das wäre ja eine relevante Größe, um feststellen zu können, wird das tatsächlich vorhandene Arbeitskräfteproblem in irgendeiner Weise davon berührt, gelöst oder verschärft? Vermutlich werden Sie das auch nicht im Handapparat dabei haben, aber möglicherweise können Sie das nachliefern.
Ich gucke mal in Ihre Richtung. Ich
bin gerade auch unsicher, wenn, dann müssten das Zahlen sein, die der Bundesagentur für Arbeit vorliegen würden und dort wahrscheinlich dann auch auf den Seiten, den umfangreichen Statistikseiten veröffentlicht sind. Vielleicht möchten Sie dort mal nachschauen.
Ja, ich würde allerdings davon ausgehen, dass die Ihnen auch als sozusagen die Migrationspolitiker zur Verfügung stehen. Wenn Sie selber auch nachschauen können, vielleicht kommen wir dann zusammen. Danke.
Herr Jung dazu.
Ja, auch nochmal zum Thema Demografie und Arbeitsmigration. Laut Experten und Studien braucht es jährlich ungefähr 288.000 Arbeitskräfte, die jährlich netto einwandern. Die Zahl jetzt ist bei 54.000. Wie will die Bundesregierung diese Zahl versechsfachen?
Kann jetzt diese Zahl konkret nicht bestätigen, aber ich würde mich dem anschließen, was Herr Mayer gesagt hat. Wir brauchen weiter dringend Fachkräfteeinwanderung, wir brauchen weiter dringend qualifizierte Zuwanderung. Diese Sicherung der Fachkräftebasis ist auf jeden Fall eine große Aufgabe. Dafür brauchen wir auch eine gute Willkommenskultur. Daran müssen Staat und Gesellschaft gemeinsam arbeiten. Herr Mayer hat auch schon erwähnt, dass die Work-and-Stay-Agentur im Koalitionsvertrag vereinbart ist als sehr großes Digitalisierungsprojekt. Ziel ist, damit die Verfahren für Fachkräfteeinwanderung und auch Anerkennung von Berufsqualifikationen zu digitalisieren, zu bündeln, zu beschleunigen. Da arbeiten wir gerade an der Umsetzung. Und da gab es ja auch schon Eckpunkte, die im Kabinett waren. Und neben der Fachkräfteeinwanderung müssen wir natürlich auch weiter daran arbeiten, die Potenziale im Inland besser zu nutzen.
Auf Basis welcher Zahlen arbeiten Sie denn, um den Bedarf des zukünftigen Arbeitsmarkts zu decken? Also wie viel jährlich? Weil 54.000 scheint ja dramatisch wenig zu sein.
Ich habe keine konkreten Zahlen heute dabei.
Aber das werden Sie ja haben.
Das werden wir sicherlich haben.
Können Sie es nachreichen?
Das kann ich nachreichen.
Danke.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
So, dann habe ich Herrn Peters als Nächsten. Nee, Moment.
Ja, nur eine kleine Lernfrage. Wieso dauert es bis zum Februar 2026, bis der Migrationsbericht 2024 vorliegt?
Das sind statistische Erhebungen, die drin sind, und es dauert halt ein wenig, bis das alles zusammengeführt, redigiert ist und dann hier vorgestellt werden kann.
Gut, gibt es jetzt noch mal weitere Fragen eng zum Migrationsbericht? Und Frau Kornmeier, würde es bei Ihnen sozusagen passen?
Es geht um Aufnahmeprogramm Afghanistan. Da an das BMI die Frage, wie geht es denn mit den Menschen weiter, die keine Zusage haben mehr, aber trotzdem noch in den Gästehäusern sind und von der GIZ betreut werden? Wie lange können die dort noch bleiben, insbesondere dann, wenn sie dieses Unterstützungsangebot für eine Rückreise nach Afghanistan nicht angenommen haben?
Also ich kann insgesamt zum Thema Menschen, die noch in Afghanistan, in Pakistan sind, Folgendes Ihnen mitteilen. Für Personen der Menschenrechtsliste und dem Überbrückungsprogramm wurde die Aufnahmeerklärung aufgehoben. Eine weitere Bearbeitung der Fälle im Ausreiseverfahren findet nicht statt. Angesichts der anhaltenden Schließung der Landesgrenzen zwischen Pakistan und Afghanistan hat die Bundesregierung einer zeitweise Verlängerung der Unterbringung für diese Personen zugestimmt. Die vorübergehende Unterstützung der Bundesregierung erfolgt auf freiwilliger Basis. Es obliegt den Personen selbst, das Angebot der Bundesregierung zur Rückkehr nach Afghanistan aufzunehmen, in einen Drittstaat weiterzureisen oder zu entscheiden, ob sie außerhalb der Unterstützung der Bundesregierung in Pakistan verbleiben wollen. Mit Stand des 2. Februars befinden sich ca. 350 Personen aus dem Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan und dem Ortskräfteverfahren mit gültiger Aufnahmeerklärung bzw. Zusage in Pakistan, die derzeit vom Dienstleister der Bundesregierung betreut werden und in der Bearbeitung im Ausreiseverfahren sind. Die Aufnahmeerklärung von ca. 750 Personen in der Unterstützung der Menschenrechtsliste und dem Überbrückungsprogramm wurden Anfang Dezember 2025 aufgehoben. Seit Beginn der wiederaufgenommenen Ausreise im September 2025 sind bisher 800 Personen aus Afghanistan und Pakistan nach Deutschland eingereist. Im August 2025 konnte die Bundesregierung gegenüber der pakistanischen Regierung erreichen, dass eine weitere Frist zur Ausreise bis zum 31. Dezember 2025 gewährt wurde. Diese Frist ist nicht verlängert worden. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin gegenüber der pakistanischen Regierung intensiv dafür ein, dass die Programmteilnehmerinnen und Teilnehmer für die Dauer der noch offenen Prüfung im Ausreiseverfahren in Pakistan verbleiben können und sind hier fortlaufend in Gesprächen. Alle Beteiligten deutscher Behörden arbeiten mit Hochdruck und auf den Abschluss des Verfahrens hin. Es handelt sich weiterhin um Einzelfallprüfungen, bei denen Sicherheit weiterhin oberste Priorität hat.
Nachfrage: Bestätigen oder dementieren Sie, dass den Menschen eine Frist gesetzt wurde, auszuziehen, wenn sie das Angebot nicht annehmen, das Unterstützungsangebot nicht annehmen, nach Afghanistan auszureisen?
Dazu kann ich Ihnen jetzt im Detail nichts sagen. Das müsste ich nochmal prüfen.
Und dann nachliefern?
Oder? Also wenn es was zu nachliefern gibt, ja.
Jetzt weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann sind wir noch beim Kabinett und Herr Buchsteiner hat das Wort.
Es hat gestern Abend ein Treffen gegeben des Bundeskabinetts am Abend. Mich würde interessieren, und dann gab es noch ein Treffen mit einzelnen Ministern, über das der Kanzler auch gestern öffentlich gesprochen hatte. Was waren da die Themenstellungen und was war der Geist des Beisammenseins?
Ja, ich kann bestätigen, dass es gestern ein informelles Abendessen des Bundeskabinetts gab, wo man zu Beginn des Jahres in eher lockerer Runde zusammengekommen ist, um sich den Aufgaben, die in diesem Jahr vor diesem Kabinett liegen, sich zu nähern. Ich habe mir sagen lassen, dass die Atmosphäre sehr konzentriert war, aber auch sehr positiv war. Generell kann ich sagen, dass es im Bundeskabinett einen großen Zusammenhalt gibt, auch in Anbetracht der sehr, sehr großen Aufgaben, die vor dieser Bundesregierung liegen, mit Blick auf die internationale Lage, aber insbesondere auch mit Blick auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft hier in Deutschland und in Europa. Und insofern war das ein gelungener Abend.
Nachfragen. Das zweite Treffen am Nachmittag?
Zu weiteren Terminen habe ich hier nichts mitzuteilen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gibt es noch weitere Fragen zum Kabinett? Herr Jessen?
War das Thema Fußball-Weltmeisterschaft in irgendeiner Form kabinettsrelevant?
Sie meinen heute bei der Kabinettssitzung?
Ja.
Das war nach meiner Erinnerung kein Thema, nee.
Dann melde ich das Thema für später.
Gut, dann kommt jetzt erstmal Frau Kunert das Wort, weil die nämlich sich auch dafür interessiert.
Genau, weil wir gerade schon beim Thema sind. Eigentlich hat ja die Bundesregierung gesagt, es käme nicht in Frage ein WM-Boykott.
Heben Sie doch mal kurz die Hand. Das ist immer schwer zu orten, wo der Ton herkommt von
mir. Ich frage von schräg nach schief. Die Frage wäre, gibt es eine rote Linie oder irgendeinen Punkt, wo die Bundesregierung dann doch sagen würde, dass ein WM-Boykott doch eine denkbare Möglichkeit ist?
Ja, also grundsätzlich will ich nochmal sagen, dass Entscheidungen über Teilnahme oder Boykott von Sportgroßveranstaltungen grundsätzlich bei den zuständigen Sportverbänden liegen. Wir weisen immer wieder auch auf die Autonomie des Sports hin und respektieren die auch sehr stark. Nichtsdestotrotz gibt es eine laufende öffentliche Diskussion dazu und deshalb haben wir uns entsprechend auch positioniert, halten einen Boykott hier nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, politische Auseinandersetzungen sollte man auf politischer Ebene austragen und den Sport entsprechend den Sport sein lassen.
Gut, dann habe ich noch mal Herrn Jessen dazu.
Ja, Herr May, historisch war das aber auch mal anders. Der Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau wurde zwar von Sportgremien beschlossen, allerdings auf dringende Empfehlung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Warum war damals politische Initiative sinnvoll? Warum ist sie das heute nicht?
Also Herr Jessen, ich bin 1985 geboren, aber unabhängig davon will ich jetzt die beiden Großveranstaltungen jetzt nicht in den Kontext setzen. Ich habe jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr ansteht, das gesagt, wie die Bundesregierung dazu steht.
Dabei will ich gerne bleiben. Sie haben eben den Begriff sportliche Großveranstaltungen benutzt. Und das gilt für Olympia wie für Boykott gleichermaßen. Der damalige.
Aber ich glaube, die Frage ist verstanden.
Ja. Ist jetzt sozusagen die Folgefrage. Der damalige Innenminister Gerd Rudolf Baum hatte explizit erklärt, Sport werde hier für politische Zwecke eingesetzt mit guter Absicht. Also damals ein offensives Bekenntnis der Bundesregierung zu sportlichem Boykott im politischen Kontext. Warum galt das damals, warum gilt das heute nicht mehr?
Also vielleicht dann nochmal auf diesem Weg. Ich kann zur Entscheidung der Bundesregierung aus den 70er Jahren jetzt hier im Detail keine Stellung nehmen. Das werden Sie verstehen. Trotzdem hat jede Bundesregierung, gibt natürlich ihre Antworten auf die Herausforderungen und Fragen ihrer Zeit. Und für uns stand jetzt die Diskussion hierzu an. Und da habe ich mich entsprechend positioniert. Nochmal der Hinweis, am Ende ist diese Autonomie des Sports, das ist keine Phrase, sondern das ist durchaus etwas, was wir sehr, sehr für richtig halten und auch hochhalten. Und dementsprechend wäre das ohnehin eine Frage, die eher von den Sportverbänden zu beantworten wäre. Ich habe jetzt vom DFB entsprechende Aussagen vernommen, dass das auch für Sie nicht in Frage kommt. Wie gesagt, die Haltung der Bundesregierung habe ich gerade nochmal beschrieben.
Ich habe noch eine ganze Reihe von Themen. Jetzt gibt es hierzu immer noch Fragebedarf. Dann frage ich nur jetzt ab Herr Jung. Gibt es sonst noch Fragen zu diesem Thema? Dann nicht. Das ist ein anderes Thema. Herr Buchsteiner, auch ein anderes Thema. Gut, dann hat Herr Jung das Wort. Dann wechseln wir das Thema.
Herr Mayer, kann die Bundesregierung zumindest nachvollziehen, warum es angesichts der faschistischen Zustände in den USA Boykottdiskussionen gibt?
Ohne dass ich mir Ihre Wortwahl zu eigen mache, sind diese Diskussionen natürlich legitim und finden ja auch statt in Deutschland.
Ja, können Sie es nachvollziehen, warum das jetzt so akut ist?
Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe zu bewerten, ob das nachvollziehbar ist. Wie gesagt, die Diskussion darüber ist völlig legitim, ist in Ordnung und wir haben uns dazu auch positioniert.
So, jetzt habe ich eine Reihe von Anfragen zu dem traurigen Vorfall bei der Deutschen Bahn. Da ist ein Schaffner zu Tode gekommen. Wer möchte beginnen? Herr Bernd vielleicht?
Ich fahre schon mal nach vorne. Mhm.
Wollen Sie sich schon mal in Position begeben, wenn Sie was dazu sagen können? Das wäre sehr nett. Dankeschön.
Ja, zum einen würde mich natürlich interessieren, wie das Innenministerium auch die Sicherheitslage für die Bahnmitarbeiter einschätzt und das Justizministerium auch, ob der rechtliche Schutz von Mitarbeitern ausreichend ist.
Vielleicht darf ich einmal anfangen, bevor wir in die Ableitung hineingehen. Die Bundesregierung hat heute in der Tat mit tiefer Bestürzung vom Tod des Zugbegleiters erfahren. Wir verurteilen diese feige und völlig sinnlose Attacke bei seiner Arbeit in einer Regionalbahn aufs Schärfste. Der Bundesverkehrsminister hat heute gesagt, dies ist nicht nur ein schwarzer Tag für die gesamte Eisenbahnfamilie, sondern für uns alle. Dem schließen wir uns vollumfänglich an. Wir fühlen mit der Familie des verstorbenen Zugbegleiters und drücken ihr in dieser unfassbar schweren Stunde unser tiefes Mitgefühl aus. Und für dieses Mitgefühl wird es auch heute ein sichtbares Zeichen mit Beteiligung der Bundesregierung geben. Vielleicht kann das Verkehrsministerium da direkt ergänzen.
Ja, gerne. Also heute ist ja um 15 Uhr. Eine bundesweite Schweigeminute bei der Bahn, die selber den Betrieb als solchen nicht anhalten kann. Aber es wird eine Durchsage geben in allen Zügen und auch in allen Bahnhöfen. Entsprechend wird der Bundesverkehrsminister um 15 Uhr hier am Berliner Hauptbahnhof oder im Berliner Hauptbahnhof entsprechend einer Schweigeminute beiwohnen. Nach meinen Informationen wird auch der Personalvorstand der DB AG dabei sein. Und je nachdem, wer sich noch dazu gesellt, das weiß ich im Moment nicht, was alles sehr kurzfristig vereinbart worden ist. Aber natürlich, wir sind genauso wie Herr Mayer gesagt hat, fassungslos bestürzt und entsetzt über diese Tat.
Die Frage ging auch noch zur Sicherheitslage, richtig?
Vielleicht kann das Innenministerium ergänzen, die Sicherheitslage.
Ich möchte auch die Bestürzung des Bundesinnenministers ganz ausdrücklich hier zum Ausdruck bringen. Herr Dobrindt hat sich dazu geäußert, das möchte ich gerne kurz zitieren. Ich bin tief bestürzt, erschüttert und tief betroffen vom Tod des Schaffners Serkan C. Meine Gedanken und meine Gebete sind bei seiner Familie, seinen Freunden, seinen Kolleginnen und Kollegen. Die steigende Gewalt gegenüber Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes und anderen Dienstleistern, wie auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bahn, braucht entscheidende Konsequenzen. Ich erwarte, dass die Täter mit der vollen Härte des Gesetzes dass der Täter, Entschuldigung, ich erwarte, dass der Täter mit der vollen Härte des Gesetzes für seine brutale Tat bestraft wird. Der strafrechtliche Schutz für Mitarbeiter bei Dienstleistungsunternehmen wie der Bahn muss deutlich verschärft werden. Der Strafrahmen muss ausgeweitet werden und die Mindeststrafen für Angriffe deutlich erhöht werden. Zitat Ende.
Herr Bernd?
Damit haben Sie den Ball ja quasi selbst ans Justizministerium weitergespielt. Also ist das im Gespräch, Strafrahmen zu erhöhen, und wie steht es um den rechtlichen Schutz?
Also die Bundesjustizministerin hat sich zu dem Vorfall auch geäußert und ihr Bedauern ausgedrückt, hat aber auch darauf hingewiesen, das Strafrecht ist nicht sprachlos bei so einem Fall. Also nach allem, was ich weiß, ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem Fall wegen Totschlag. Totschlag ist eins der schärfsten Verbrechen im StGB. Wir haben da die Strafe von bis zu 15 Jahren. Und insofern ist das Strafgesetzbuch bei so brutalen Angriffen schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und es geht dann darum, wie der Bundesinnenminister und die Bundesjustizministerin auch betont haben, dass in so einem Fall dann dieser Strafrahmen auch zur Anwendung kommt und die bestehende Rechtslage zur Anwendung kommt. Und das ist, glaube ich, auch allen Beteiligten hier bewusst.
Danke.
Ich habe jetzt dazu Fragen von Frau Marschall, Frau Kunert und Herrn Höfle notiert. Ist das... Frau Marschall hat sich erledigt. Frau Kunert?
Ja, vielleicht nochmal die Nachfrage ans Justizministerium. Das war jetzt ja ein besonders schwerer Fall, Totschlag, haben Sie gerade gesagt. Aber es gibt ja auch sozusagen gegen Einsatzkräfte den Strafrahmen, den Sie erhöhen wollen, wo auch medizinisches Personal mit dabei ist, Gerichtsvollzieher. Wäre das was, wo man vielleicht auch den Rahmen, also oder den Personenrahmen erweitern müsste? Muss man da nachbessern noch?
Also wir haben, wie Sie richtig ansprechen, zum Jahreswechsel ja ein Gesetzentwurf zum verbesserten strafrechtlichen Schutz des Gemeinwesens vorgelegt. Der sieht eben konkreten Strafrahmenerhöhungen bei Übergriffen auf Einsatzkräfte und medizinisches Personal vor. Man muss sagen, sobald wir wie in diesem Fall wirklich von einem tätlichen Angriff, der dann zum Tod oder eben zu anderen schweren Verletzungen führt, sprechen, dann sind wir sowieso im Strafgesetzbuch schon mit der gefährlichen Körperverletzung, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge und anderen Straftatbeständen sehr, sehr gut aufgestellt. Der Gesetzentwurf selber, den wir vorgelegt haben, sieht auch explizit nochmal vor bei der Strafzumessung, also das ist die Festlegung der Strafe im Einzelfall, dass die Gerichte dort strafverschärfend berücksichtigen müssen, wenn die Tat Auswirkungen auf eine dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit haben kann. Dazu kann, also wie es dann im Einzelfall ausgelegt werden wird, ist eine Frage, die die Gerichte klären müssen, aber dazu kann klar auch Bahnpersonal zählen. Also es ist in diesem Gesetzentwurf vorgesehen, dass eben klarstellend im StGB nochmal geregelt wird, dass solche Übergriffe strafverschärfen, also dass ein Angriff auf dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit strafverschärfend zu berücksichtigen ist.
Ich hätte noch eine Nachfrage ans Innenministerium auch dazu. Sind da jetzt dann weitere Maßnahmen direkt geplant als Reaktion darauf, also mehr Bundespolizei, und wie sieht es aus mit der KI-gestützten Kameraüberwachung?
Sie wissen ja, dass wir in den letzten Monaten verschiedene Schwerpunktmaßnahmen auch von der Bundespolizei aus hatten. Sicherlich werden wir auch in der Zukunft solche Schwerpunktmaßnahmen weiter durchführen. Im Einzelfall kann ich mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Detail dazu äußern, welche Konsequenzen das jetzt in unmittelbarer zeitlicher Nähe haben wird. Da bitte ich um Verständnis für.
Herrn Höfele hatte ich dazu auch.
Ja, meine Frage auch dazu, aber explizit ans Verkehrsministerium. Der Minister hat ja schon ein Statement abgegeben und gesagt, alle staatlichen Ebenen seien jetzt gefragt. Was meint er denn damit konkret? Auch Strafrecht, über was wir jetzt schon gesprochen haben, oder welche anderen Maßnahmen hat er da im Sinn?
Danke für die Frage. Zunächst mal, die Kollegen haben das ja gerade vorgetragen, was an Möglichkeiten, auch an gesetzlichen Möglichkeiten jetzt angedacht wird. Und das gilt es jetzt anzugehen und entsprechend entschlossen zu verwirklichen.
Ja, ich habe jetzt hauptsächlich so strafrechtliche Erörterungen gehört, aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, was die Kollegin auch gerade gesagt hat, Bundespolizei und so weiter. Hat der Minister da konkrete Vorstellungen?
Also Bundespolizei ist ja wiederum Zuständigkeit des Bundesinnenministers logischerweise. Und ansonsten ist die klare Haltung auch von Herrn Schnieder, dass Bahnhöfe und auch Züge sicher sein müssen. Und das ist die Grundforderung. Und das zu erreichen auf allen Wegen, das ist natürlich zunächst mal auch eine politische Aufgabe. Auf allen, er hat ja auch in seinem Zitat heute gesagt, auf allen Ebenen sind wir da gefordert. Diese Gewalt- und Verrohungstendenzen haben wir in der Gesellschaft ja nun schon seit einiger Zeit, beobachten wir die und haben wir die. Das ist dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dann natürlich auch in unserem Fall, weil die Bahn zu unserem Zuständigkeitsbereich gehört, natürlich auch dafür zu sorgen, dass da möglichst viel Sicherheit ist. In den Zügen, wie gesagt, was die Sicherheit da angeht, ist es zwar jetzt offiziell nicht unsere Zuständigkeit, aber natürlich wirken natürlich doch alle Bereiche, alle Ebenen, auch alle Ministerien zusammen, weil das doch unser oberstes Ziel sein muss oder auch, wie er eben gesagt hat, was Strafverschärfung angeht, was dann auch die Bahnmitarbeiter umfassen kann oder dann möglicherweise umfassen wird.
Habe ich jetzt Frau Kornmeier dazu und Herrn Jessen.
Direkt dazu anschließend, ist denn auch geplant, dass mehr Personal, sei es jetzt Sicherheitspersonal oder überhaupt mehr Mitarbeiter, insbesondere auch in Regionalzügen, künftig vor Ort sein werden? Weil auch das ist ja ein Problem, dass das zusammengespart worden ist und dass da einfach die Menschen auch relativ, also die Zugbegleiter relativ schnell alleine dastehen.
Das ist natürlich eine Frage auch der Ausschreibungsbedingungen, was die Aufgabenträger entsprechend in den Ausschreibungsbedingungen ankündigen oder fordern. Das sind dann Ausschreibungsbedingungen, die da zu treffen sind. Das ist in der Tat gekürzt worden. Und da sind die Aufgabenträger natürlich gefordert. Was jetzt die Polizeistreifen wiederum angeht, ist es jetzt eine Frage.
Ich meinte jetzt nicht die Polizei, sondern tatsächlich dann auch einfach die Sicherheitskräfte der Bahn, sei es jetzt Regionalbahn oder im ICE oder wo auch immer.
Genau. Das sind ja dann die Ausschreibungsbedingungen. Also es wird ja festgelegt, wenn Zugstrecken ausgeschrieben werden, wie viele Zugbegleiter da mit dabei zu sein haben. Das ist dann Sache der Aufgabenträger.
Gut, dann habe ich Herrn Jessen noch dazu.
Ja, meine Frage knüpft da an. Soweit bekannt wurde diese Gewalttat begangen, als eine Gruppe kontrolliert wurde auf Fahrausweise. Das sind dann natürlich auch besondere Verhältnisse, 4:1 oder so. Muss das nicht ein Anlass sein, zu sagen, wir setzen dann eben doch nicht Einzelpersonen als Zugbegleiter ein, sondern immer im Doppel, wie das bei anderen Kontrollfunktionen ja auch schon gemacht wird. Einfach weil das Risiko bei asymmetrischen Zahlenverhältnissen ja wächst.
Ich will vielleicht nochmal darauf hinweisen, wenn ich darf, dass die Ermittlungen ja entsprechend im Moment auch noch laufen und wir, glaube ich, gut beraten sind, dann auch die endgültigen Ermittlungsergebnisse abzuwarten, bevor wir die Konsequenzen daraus ziehen. Sie haben jetzt einiges gesagt, was in der Tat auch in Medienberichterstattung zu lesen war. Ist, glaube ich, aber dennoch wichtig, insbesondere aufgrund dieser wirklich schlimmen Tat, dann die Ermittlungen sauber und gründlich zu machen und danach Konsequenzen zu ziehen.
Gut, ich sehe dazu keine weiteren Fragen. Doch, Herr Hüffele noch dazu?
Ja, nur kurz eine technische Frage. Die Schweigeminute um 15 Uhr, an der der Minister teilnimmt, ist das presseöffentlich? Und können Sie uns sagen, wo das stattfindet im Bahnhof?
Also wir haben es jetzt nicht bewusst als Ankündigung in dem klassischen Sinne gemacht, aber es wird im Bahnhof sein. Das ist natürlich jetzt eine Frage auch genau der Bahn. Wir haben ja kein Hausrecht geplant. Ist es jetzt dass es praktisch im Eingangsbereich ist, wenn man von Seiten der Spree kommt, also wie immer das jetzt genau dieser Platz heißt, und da dann im Eingangsbereich, da ist eine Anzeigentafel und so ein Infopoint. Und da
Washingtonplatz, glaube ich.
Bitte?
Washingtonplatz ist das.
Okay. Und da ist es zumindest mal angedacht und ich schätze mal, dass man es vor Ort findet. Ich selber werde auch im Anschluss hingehen und dann gucken, wo es genau stattfindet. Aber ich denke, das wird man, wenn man es dann finden will, sicherlich finden.
Oder schicken Sie vielleicht noch etwas heraus? Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis 15 Uhr.
Kann ich nochmal, wenn Sie es konkretisiert, gerne ja, können vereinbaren. Ja.
Dann wäre das vielleicht für alle etwas einfacher, die da ein Interesse haben, dabei zu sein. Gut. Mhm. Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Busch mit einem anderen Thema und dann gehe ich sozusagen die Runde weiter.
Danke, Fabian Busch von GMX und Web.de. Ich hätte eine Frage ans BMAS. Kommt schon.
Nochmal gewechselt. Dankeschön.
Die Armutsgefährdungsquote ist im letzten Jahr gestiegen in Deutschland von 15,5 auf 16,1%. Das ist ja dann doch relativ deutlich in einem Jahr. Gibt es da eine Erklärung für? Also wie erklären Sie diesen Anstieg?
Ich kann dazu gerne was sagen. Ich müsste ein bisschen ausholen. Also natürlich das Thema Bekämpfung von Armut ist für das BMAS extrem wichtig und zentral. Erstmal zu dem Begriff Armutsrisikoquote, der ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Das ist erstmal eine statistische Maßgröße für die Einkommensverteilung. Es gibt erstmal keine Information über individuelle Bedürftigkeit, sondern die Armutsrisikoquote gibt an, welcher Anteil der Bevölkerung ein Einkommen unterhalb von 60% des mittleren Einkommens hat. Die Zahlen, die jetzt gestern vom Statistischen Bundesamt kamen, zeigen, die mittleren Einkommen sind im Jahr 2024 gestiegen. Das ist ja erstmal sehr gut. Das führt zu einer etwas höheren Armutsrisikoquote, weil jetzt mehr Haushalte, obwohl sie jetzt nicht zwingend weniger oder in Teilen vielleicht sogar etwas mehr verdienen als im Jahr davor, unter die neue Armutsrisikoschwelle fallen. Deshalb ist das angestiegen. Aber ja, es ist so, auch, dass es auch in unserem Land Armut gibt und dass die Bekämpfung von Armut uns sehr wichtig ist. Deswegen lassen Sie mich ein paar Punkte dazu sagen. Der beste Schutz vor Armut ist eine kontinuierliche Erwerbsbiografie zu einem angemessenen Lohn. Das ist der Grund, warum wir unterstützen mit Förderungen für Unternehmen, mit Beratung, mit Qualifizierung und Weiterbildung, um Menschen in Arbeit zu bringen und auch in Arbeit zu halten. Es gab ja jetzt auch von der Bundesregierung das 500 Milliarden Investitionspaket, um die Wirtschaft zu unterstützen und auch damit den Arbeitsmarkt anzukurbeln. Zur Bekämpfung von Armut wurde 2015 der Mindestlohn eingeführt. Da lässt sich auch positiv nennen, dass der Niedriglohnbereich schrumpft. Grundlage für eine gute Erwerbsbiografie ist auch eine gute Berufsausbildung. Da gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten durch die Bundesagentur für Arbeit. Es ist wichtig, die Tarifbindung zu stärken, auch für den Komplex Arbeitsmarkt. Und dann außerhalb von Erwerbsarbeit unterstützen wir mit der sozialen Sicherung, also mit Grundsicherung. Auch da ermöglichen wir Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir unterstützen mit Wohngeld, mit Kinderzuschlägen, mit Grundrente. Das vielleicht erstmal die Bausteine der Bundesregierung, die vor Armut schützen sollen oder zumindest bestmöglich verringern sollen.
Kurze Nachfrage, das sind jetzt ja zum Teil Maßnahmen, die aber schon wirken, zum Teil seit Jahren. Die haben ja anscheinend dann diesen Anstieg der Armutsgefährdungsquote nicht aufhalten können, oder?
Ich habe ja zu dem Begriff von der Armutsgefährdungsquote auch versucht, nochmal zu erklären, dass das nicht zwingend heißt, dass die Leute weniger Geld verdienen als vorher.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Jung, ist noch eine eingefallen? So.
Ja. Armutsgefährdend ist das eine. 13 Millionen Menschen, wie viel sind denn arm?
Ich glaube nicht, dass da nochmal statistisch explizit abgestuft wird, wüsste ich nicht.
Naja, aber es ist ja, wenn Sie schon interessiert, wie viel gefährdet sind, arm zu sein, dann wäre es doch noch besser zu wissen, wie viele tatsächlich arm sind, materiell in Gefahr.
Ich verstehe Ihre Frage, aber ich glaube nicht, dass da nochmal anders differenziert wird.
Sie gucken da gar nicht nach, wie viele arme Menschen in Deutschland sind.
Ich habe Ihnen meine Antwort gegeben.
Krass.
So, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Jetzt habe ich noch das Thema Gesundheit mit zwei Fragen und Rente. Herr Berndt.
Es geht um die Krankenhausreform. Da gibt es eine neue Studie. Wissenschaftler des RWI warnen, dass die geplanten Änderungen bei der Krankenhausreform die eigentlichen Ziele untergraben könnten. Wie bewertet das Ministerium die Kritik der Wissenschaftler?
Ja, danke für die Frage. Ich nehme jetzt an, dass es sich um das Krankenhausreformanpassungsgesetz handelt, das sich allerdings gerade im parlamentarischen Verfahren befindet. Und aus diesem Grund habe ich dazu nichts zu kommentieren aktuell.
Wie lange wird denn dieses parlamentarische Verfahren noch andauern? Denn die Krankenhäuser brauchen ja dringend Planungssicherheit und sie warten.
Richtig, ja. Aber dazu kann ich Ihnen jetzt konkret nicht mitteilen, wie lange das parlamentarische Verfahren noch dauern wird.
Gut, dann Frau Kuhner zum Fachärzten.
Gesetzlich Versicherte mussten ja 2024 länger auf einen Facharzttermin warten, auch als noch vor einigen Jahren. Können Sie vielleicht noch mal erläutern, was der Grund oder die Gründe für diese Entwicklung sind und wie man dagegen steuern will. Reicht da das geplante Primärarztsystem aus?
Genau, also tatsächlich sind ja die langen Wartezeiten auf Facharzttermine kein ganz neues Thema. Da gab es in der Vergangenheit verschiedene Ansätze dazu, das Problem zu lösen. Die Ministerin hat auch in der Vergangenheit betont, dass es da einer besseren Steuerung bedarf, auch nach medizinischer Notwendigkeit. Und tatsächlich ist dieses Ziel natürlich Teil des, wie Sie es selbst gesagt haben, Primärversorgungssystems, was sich jetzt in der Vorbereitung befindet. Da hat am 27.01. der Auftakt zur Verbändeanhörung stattgefunden. Genau, und mehr habe ich jetzt aktuell dazu nicht zu sagen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Marschall zur Rente.
Ja, ich wollte Herrn Mayer fragen, weil ja die Rede des Bundeskanzlers beim Punkt Rente am Montagabend so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die angekündigte Neujustierung der Rentenpolitik, wie ist die konkret zu verstehen? Also heißt das, dass die betriebliche und die private Altersvorsorge gestärkt werden und die gesetzliche Rente nicht? Oder wie muss man das verstehen?
Ich will zunächst nochmal darauf hinweisen, dass wir als eine der ersten Maßnahmen dieser Bundesregierung in der Rentenpolitik ja insbesondere die gesetzliche Rente gestärkt haben durch die Stabilisierung des Rentenniveaus. Da haben wir im vergangenen Jahr eine sehr intensive Diskussion darüber geführt. Und deshalb ist auch völlig klar, dass die gesetzliche Rente ein sehr wesentlicher, ein wichtiger Baustein für die Alterssicherung bleiben wird. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass heute, wenn wir uns auf den Status quo schauen, viele Menschen nur auf die gesetzliche Rente angewiesen sind. Und deshalb ist natürlich wichtig, die gesetzliche Rente eben auch weiter zu stabilisieren und zu stärken. Gleichwohl haben wir uns auf einen Weg gemacht, und das haben Sie auch sicherlich verfolgt, auch mit der Alterssicherungskommission oder Rentenkommission eben auch Vorschläge zu machen für eine grundlegende Reform, die in der Lage ist, unser Rentensystem eben auch nachhaltig zukunftsfest zu machen. Dafür sind sicherlich in Zukunft Änderungen auch notwendig und dazu gehört sicherlich auch eine Stärkung der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Das ist enorm wichtig. Gleichzeitig steht dieses Rentensystem auf drei Säulen. Deshalb sollte man es nie und tun wir auch nicht, das gegeneinander zu diskutieren, sondern es geht um eine Stabilisierung der gesetzlichen Rente, aber eben auch eine Stärkung der weiteren Säulen, damit Menschen ein gutes und lebenswürdiges Leben im Alter haben können, insbesondere nach langer Erwerbszeit. Das ist wichtig für uns und deshalb ist diese Kommission, die jetzt ihre Arbeit aufgenommen hat und die auch sicherlich sehr bald Ergebnisse präsentieren wird, sehr, sehr wichtig für uns.
Dann noch eine Nachfrage. Es gibt ja schon einen Gesetzentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge. Ist das für den Bundeskanzler dann die Basis dafür, was da geschehen soll oder muss da noch mehr passieren?
Ich würde grundsätzlich diesen Zweischritt nochmal unterstreichen, eben wie wir es auch bei der gesetzlichen Rente getan haben, will auch auf die Mütterrente hinweisen, die Aktivrente, die Frühstartrente. Also es sind Maßnahmen, die wir sehr kurzfristig entsprechend getroffen haben, die auch richtig und notwendig sind. Und gleichzeitig machen wir uns schon heute Gedanken darüber, über Schritte für die Zukunft. Weil es geht ja am Ende nicht nur um die Rentnerinnen und Rentner von heute und vielleicht um die in 10 oder 15 Jahren, sondern auch um die junge Generation. Und deshalb ist es wichtig, unser Rentensystem grundlegend zu reformieren und auf breite, wirklich starke und nachhaltige Füße zu stellen.
Und dann darf ich nur noch letzte Frage.
Ausnahmsweise.
Der Kanzler hat auch gesagt, diese Reformen würden dieses Jahr eingeleitet. Was heißt denn dieses eingeleitet? Dass irgendwie, dass es nur Eckpunkte geben wird oder richtig auch Gesetzesvorhaben?
Vielleicht kann das BMAS auch nochmal zum Zeitplan der Rentenkommission, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollen, glaube ich, Vorschläge schon zur Mitte des Jahres vorgelegt werden. Unser Ziel ist daraus natürlich dann auch schnell und zügig Vorschläge zu machen, Gesetze zu machen, die dann auch Wirkung entfalten. Das hat Priorität in diesem Jahr, ja.
Kann ich genauso bestätigen. Also die Alterssicherungskommission wird Ende des zweiten Quartals dieses Jahres ihre Vorschläge vorlegen. Das ist auch bekannt und bei den anstehenden Reformen wird es dann sicher Vorschläge der Kommission geben, die man schnell umsetzen kann und weitere, die längere Zeit benötigen. Aber das kann man ja jetzt noch nicht spezifizieren. Dafür muss man sich dann die Vorschläge genau anschauen können.
Gut, dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch was ergänzen, oder? Herr Jessen.
Ja.
Wir haben noch zahlreiche Themen, will ich nur mal kurz einwerfen.
Ja, ich möchte auf das Armutsgefährdungsrisiko der aktuell über 65-Jährigen zu sprechen kommen. Das ist ja eine jetzige Realität. Das steigt nach Berechnungen auf an die 20%. Etwa 300.000 Menschen über 65 sind in diesem Jahr zusätzlich armutsgefährdet. Wie reagiert die Bundesregierung auf diese objektiv ansteigende demografisch nachvollziehbare Zahl für die jetzigen armutsgefährdeten Rentner?
Wer fühlt sich da berufen?
Ich kann, was die Rentenreform angeht, noch mal dazu sagen, dass natürlich, die Ministerin hat ja gesagt, es gibt einen großen weiteren Reformbedarf. Da werden alle Vorschläge angeschaut von der Alterssicherungskommission und da wird es sicherlich auch zu diesem Bereich Themen geben, wo es im Ende des zweiten Quartals Vorschläge geben wird. Zur Armutsrisikoquote habe ich ja vorhin was gesagt.
Ja. Geht die Bundesregierung also davon aus, dass es in diesem Jahr eine signifikant höhere Zahl armer Rentner geben wird?
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Aber ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Ich habe Ihnen erklärt, wir gucken uns in der die Alterssicherungskommission schaut sich verschiedene Aspekte an, wo es Reformbedarf gibt und wird dann Vorschläge vorlegen.
So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich habe noch Herrn Buchsteiner und Herrn Wackett. Ist das hier mehr so Innenpolitik? Weil sonst würde ich mal das Thema wechseln. Herr Buchsteiner nickt energisch.
Es gab laut NABU heute ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Berlin zum Thema Streusalz. Die dortige Allgemeinverfügung ist demnach aufgehoben worden. Meine Frage wäre, wie kommentiert die Bundesregierung diese Entscheidung einerseits und andererseits, wie beurteilt die Bundesregierung die Umweltgefahren, die von Streusalz ausgehen?
Wer fühlt sich dafür zuständig, für das Streusalz?
Also ich muss gestehen, es tut mir sehr leid, zum Streusalz habe ich jetzt leider nichts dabei, aber ich kann Ihnen da gerne was schicken danach, ja? Pardon.
Dann schicken Sie es doch gerne uns, dann schicken
ich sowieso.
Wir es gerne wieder allen.
Wie gehabt. So.
Gut, dazu nicht. Dann würde ich mal so ein bisschen, Frau Ferber, mit einem anderen
ich
Thema.
Ich habe eine Frage zum World Report von Human Rights Watch, sowohl an Herrn Mayer als auch ans Auswärtige Amt. Die beklagen eine existenzielle Krise des Menschenrechts, und zwar deshalb, weil das regelbasierte System nicht nur dagegen verstoßen würde, sondern als solches in Frage gestellt werde. Teilen Sie diese Analyse? Und als zweites, die sehen auch eine zu große Zurückhaltung, die Sie kritisieren, bei der Bundesregierung bei der Durchsetzung dieser Geltung universeller Menschenrechte, machen das fest an der Haltung zu den USA, aber auch zu Israel. Da hätte ich auch gerne eine Stellungnahme.
Ja, wir haben diesen Bericht von Human Rights Watch zur Kenntnis genommen, der gerade veröffentlicht worden ist. Grundsätzlich gilt, dass dieses System natürlich auch unter finanziellem Druck ist, durch die Auflösung beispielsweise von USAID, Kürzung von US-Ausgaben für humanitäre Hilfe, Stabilisierung, Entwicklungszusammenarbeit und eben auch Menschenrechtsprojekte stehen weltweit weniger Mittel für Menschenrechtsarbeit zur Verfügung. In der Tat, generell, das betrifft nicht nur die USA, gibt es eine größere Zurückhaltung, dafür Mittel zur Verfügung zu stellen. Sie wissen, Deutschland ist einer der größten Geber und wir stehen auch da zu unserer wichtigen Rolle. Allerdings kann Deutschland allein den Rückzug eines zentralen Akteurs wie beispielsweise der Vereinigten Staaten nicht kompensieren. Deswegen arbeiten wir sehr konzentriert mit Partnern weltweit zusammen, wie wir da an der internationalen Kooperation festhalten können, in dem Wissen sozusagen, dass wir nicht diejenigen sein können, die alle die weniger zur Verfügung gestellten Mittel ausgleichen können. Was die Frage nach den USA angeht, sehen Sie bitte nach, dass ich da in politische Entwicklung nicht kommentieren werde.
Gibt es dazu weitere Fragen? Dann kann ich nur noch mal weitergeben, dass die Schweigeminute, dass der Minister, der Verkehrsminister, sich am Washingtonplatz befindet. Also das ist der im Eingang zur Seite des vis-à-vis des Bundeskanzleramtes sozusagen. Für alle, die da interessiert sind. Das war gerade das. Menschenrechte nicht. Haben wir sozusagen, gibt es keine weiteren Fragen? Dann Herr Katzmutz. Zu einem anderen Thema, Russland war es.
Meine Frage richtet sich an die BMI. Es gab Forderungen von deutschen Politikern, die das russische Haus in Berlin wegen Umschlagplatz vor Desinformation und Sabotagevorwürfen zu schließen. Gibt es Ergebnisse von den Ermittlungen und wie bewertet die Innenministerium die Aktivität des russischen Hauses in Berlin? Dankeschön.
Also Sie wissen, wir als Bundesinnenministerium widmen uns dem Thema Desinformation sehr intensiv und auch grundsätzlich. Zu diesem Einzelfall kann ich im Moment Ihnen leider nichts hier mitteilen. Sollte es da was zum Nachliefern geben, liefere ich Ihnen das nach.
Gut. Dann habe ich Herrn Höfle noch mit einem anderen Thema.
Ja, also auch im weitesten Sinne zu Russland und zwar zu den Gesprächen mit der Ukraine in Abu Dhabi. Hat die Bundesregierung besondere Erwartungen an diese Gespräche?
Es ist grundsätzlich gut, dass diese Gespräche jetzt fortgesetzt werden. Wir unterstützen die Ukraine und begleiten sie in diesem Prozess. Wir stimmen uns da auch sehr eng ab. Wir setzen uns weiter intensiv mit europäischen und amerikanischen Partnern dafür ein, diesen Krieg wirklich zu einem Ende zu bringen. Ich glaube, wenn man sich die Bilder vor Augen führt, die wir derzeit aus der Ukraine sehen, bei minus 20 Grad, wirklich fortgesetzte Angriffe auch auf die Energieinfrastruktur, die enorme Folgen haben für die Bevölkerung dort vor Ort, dann lassen die uns doch daran zweifeln, wie ernsthaft die Bemühungen Russlands sind, hier wirklich Schritte in Richtung Frieden zu gehen. Diese Skepsis haben wir immer wieder geäußert, gleichwohl lassen wir nichts unversucht und bringen uns entsprechend auch in diese Gespräche ein.
Der Bundeskanzler ist ja am Donnerstag zufällig auch in Abu Dhabi. Wird er genau das tun, was Sie gerade gesagt haben, also sich dort auch einbringen? Und sind irgendwelche Treffen geplant?
Wir bringen uns auf unterschiedliche Arten und Weisen ein. Das Thema des Ukraine-Kriegs ist in quasi allen Gesprächen, die der Bundeskanzler führt, natürlich ein wichtiges Thema. Er setzt sich da persönlich dafür ein. Wir tun das aber auch auf Ebene der Sicherheitsberater insbesondere, wo es einen sehr engen Austausch gibt, immer wieder auch Austausch mit den Amerikanern, um hier auch eng am Prozess weiter beteiligt zu sein. Im Mittelpunkt der Reise, die Sie ansprechen, stehen sicherlich andere Themen, da haben wir ein bisschen schon drüber gesprochen, Energiepartnerschaften, andere Dinge. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass der Bundeskanzler vor Ort an diesen Gesprächen teilnehmen wird. Das haben Sie, glaube ich, aber auch nicht erwartet. Aber wir sind, wie gesagt, über verschiedene Kanäle sehr eng beteiligt.
Herr Wackert mit einem anderen Thema.
Genau, geht eigentlich eher ins Russland, die USA, also Innenminister Burgum, um genauer gesagt, hat er eine Allianz für kritische Rohstoffe angekündigt und gesagt, da seien auch Länder wie Südkorea, Australien, Japan mit dabei. Insgesamt sollten es 30 Länder sein. Es soll da wohl einerseits einen Mindestpreis geben für diese teils seltenen Erden und auch andere Rohstoffe. Frage wäre einfach, Deutschland daran interessiert, daran mitzumachen? Ist man an Deutschland herangetreten? Wie sieht das da aus?
Ich kann Ihnen dazu mitteilen, vielleicht haben Sie auch die Pressemitteilung dazu gesehen, dass Staatsminister Hahn aus Deutschland an dieser Veranstaltung teilnimmt, auf Einladung der USA, an diesem Critical Minerals Summit. Er wird da auch bilaterale Gespräche führen, sowie Austausch mit Expertinnen und Experten, Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Wirtschaft. Natürlich sind wir daran interessiert. Es gab dazu eine Pressemitteilung. Wenn Sie die haben, dann würde ich mich darauf beziehen. Ansonsten kann ich ganz grundsätzlich sagen, vielleicht aus dieser Pressemitteilung zitieren, dass die Bundesregierung ganz ausdrücklich das US-Engagement für einen engeren Dialog mit Europa und anderen Partnern beim hochbedeutsamen Thema kritische Rohstoffe begrüßt. Kritische Rohstoffe sind von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit Deutschlands. Sie sind Grundlage moderner Industrie- und Zukunftstechnologien. Von der Energiewende über Digitalisierung bis hin zur Verteidigungsfähigkeit, auch angesichts wachsender geopolitischer und geoökonomischer Spannung und der Instrumentalisierung von Abhängigkeiten, unterstützt die Bundesregierung mit höchster Priorität die Wirtschaft bei der Sicherung und Diversifizierung von Rohstoffversorgung. Insofern ja, wir begrüßen das sehr.
Ja, aber die Frage ist ja, es soll ja auch Zollfreiheit geben in diesen unter diesen Staaten. Wird Deutschland da ein Teil sein?
Also die, diese Veranstaltung findet vom 3. bis zum 5. Februar statt, also noch bis morgen. Den Ergebnissen will ich jetzt nicht vorgreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Anschluss daran auch einen weiteren Prozess geben wird. Und auch diesen Prozess würde ich jetzt ungern vorgreifen. Das politische, das wirtschaftspolitische Ziel, das habe ich gerade formuliert.
Gut. Ich gebe nur mal zwischendurch alle, die sich jetzt noch gemeldet haben, jüngst. Ich arbeite immer noch Fragen ab, aus, die ich am Anfang eingesammelt habe. Herr Berndt hat das Wort.
Morgen läuft das letzte große Abrüstungsabkommen für Atomwaffen aus zwischen den USA und Russland, das New START-Abkommen. Was bedeutet das aus der Sicht der Bundesregierung für die Sicherheitslage in Europa?
Also wir haben das zur Kenntnis genommen. In der Tat, dieses Abkommen New START läuft aus. Wir sehen, dass Russland mit den brutalen Angriffen auf die Ukraine jeden Tag internationales Recht und die internationale Ordnung verletzt und auch verlässt. Das sehen wir schon seit einigen Jahren im Bereich der Rüstungskontrolle. Russland ist beispielsweise aus dem KSE-Vertrag, also konventionelle Streitkräfte in Europa, ausgetreten im Jahr 2023. Hat seine Ratifizierung des umfassenden Verbots von Nuklearversuchen zurückgenommen und bei der Aktualisierung seiner Nukleardoktrin im Herbst 2024 sein Bekenntnis zur nuklearen Rüstungskontrolle ersatzlos gestrichen. Insofern, was wir jetzt feststellen mit dem Auslaufen von New START, endet jetzt auch eine zentrale große bilaterale Vertrag zwischen den USA und Russland zur strategischen Rüstungskontrolle. Also das ist vielleicht wichtig, Deutschland ist nicht Partei dieser Vereinbarung. Ich kommentiere jetzt das Ende eines bilateralen Vertrages, aber wie gesagt, das passt sich ein ins Gesamtbild. Es hatte sich bereits angekündigt, Russland hatte den Vertrag schon 2023 einseitig suspendiert und damit die vereinbarten Verifikations- und Transparenzinstrumente ausgesetzt. Schon damit ließ sich nicht mehr überwachen, ob Russland sich überhaupt noch an die Obergrenzen von New START hält. Wir stellen fest, die USA hatten in den vergangenen Jahren wiederholt die Hand ausgestreckt. Sie wollten mit Russland ganz ohne Vorbedingungen über einen Nachfolgevertrag sprechen. Darauf ist Russland nicht eingegangen. Das spricht für sich. Gleichzeitig rüstet Russland weiter auf, auch mit Systemen, die nicht unter New START fallen, etwa Nuklearwaffen mit geringer Reichweite. Das politische Signal ist klar. Die Abkehr vom System der kooperativen Sicherheit in Europa, Abkehr von der damit verbundenen Rüstungskontrollarchitektur und auch Abkehr von der strategischen Stabilität und der strategischen Rüstungskontrolle. Wir können das nur bedauern, aber das reiht sich ein in ein Verhalten, das Russland seit mehreren Jahren zeigt.
Was kann denn die Bundesregierung konkret dazu beitragen, dass es nicht zu einem neuen atomaren Wettrüsten kommt? Oder sind wir da völlig aus dem Spiel?
Also Sie wissen, dass die Bundesregierung nicht über Nuklearwaffen verfügt. Insofern würden wir uns in so einem Wettrüsten auch nicht beteiligen, dass sich Deutschland für Abrüstung weltweit einsetzt. Das ist Ihnen bekannt.
Gut, ich habe jetzt noch auf meiner Liste, weil wir jetzt ein bisschen an unsere Zeitgrenze kommen, Herrn Höfle mit einem Thema Bundeswehr. Wer muss noch mal suchen, glaube ich, gerade. Herrn Berndt noch mit zwei weiteren Fragen. Das ist jetzt eine neue Meldung für mich. Dann habe ich noch Herrn Jung mit einer Frage, dann habe ich den Kollegen dort noch mit einer Frage und jetzt noch diese Meldung. Und dann wäre das für mich jetzt das Ende der Pressekonferenz. Wenn wir das gemacht haben, dann laufen wir sowieso etwas aus der Zeit, die wir anstreben. Herr Höfle, sind Sie parat?
Gut. Ja, es geht um die Sabotagefälle ans Verteidigungsministerium in Hamburg. Waren das jetzt eigentlich Einzelfälle oder gab es schon vorher ähnliche, vergleichbare Vorkommnisse?
Also wie Sie wissen, kann ich hier grundsätzlich zu Einzelfällen oder bin ich zu Einzelfällen eben hier sehr zurückhaltend. Wir haben natürlich insbesondere die Meldungen, die ja gestern dann entsprechend verbreitet wurden, zur Kenntnis genommen. Das sind laufende Ermittlungen, auf die wir oder auf die Sie sich beziehen, Entschuldigung, die ich nicht weiter kommentiere. Ganz allgemein kann ich sicher noch mal einordnen, dass alle Vorgänge, die wir so unter den Begriffen Sabotage und auch Spionage zusammenfassen, unseren Geschäftsbereich fortlaufend begleiten, aber jetzt habe ich komplett den Faden verloren, ist auch nicht häufig, aber genau, also es begleitet uns und tatsächlich ist es auch so, dass wir hier durchaus mehr Meldungen bekommen, was aber so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass wir natürlich auch hier mit einer erhöhten Sensitivität vorgehen. Das heißt, wir bekommen natürlich auch die Meldung dann aus dem Bereich. Aber insgesamt gilt, dass wir auf solche Sicherheitsvorkommnisse eingestellt sind, auf diese dann auch sofort anlassbezogen reagieren und dann die entsprechenden Liegenschaften dann auch mit zugeschnittenen Absicherungsmaßnahmen entsprechend absichern. Aber auch da kann ich zu einzelnen Maßnahmen nichts sagen. Also weil es jetzt so ein bisschen holprig war, nochmal zusammengefasst, das sind sicherlich keine Einzelfälle, sondern wir beobachten das, aber wir sind darauf auch eingestellt und entsprechend reagieren wir auch.
Wurden denn jetzt die Sicherheitsvorkehrungen irgendwie verschärft, ganz akut?
Also akut kann ich Ihnen da nichts sagen, weil es geht jetzt nicht um die Gefährdungsstufe insgesamt, sondern das ist bei uns ja, wenn, dann immer liegenschaftsbezogen. Also da wird dann schon geschaut, ob in einem gewissen Bereich etwas ist. Da kann ich jetzt oder habe ich zu Einzelfällen nichts zu sagen. Aber dass die Gefährdungsstufe jetzt insgesamt hochgestuft wurde, das ist nicht der Fall, sondern wir sind hier natürlich sozusagen überall wachsam und reagieren dann einzeln- und anlassbezogen.
Gut, dazu sehe ich nichts weiter. Herr Bernd, nochmal mit.
Ich würde dann mal übernehmen,
Julian Pfeffer, hallo.
Ja, genau. An Herrn Mayer eine Frage. Elon Musk hat auf X Spaniens Premier Sanchez als Tyrann und Verräter am spanischen Volk bezeichnet, nachdem Sanchez angekündigt hat, Betreiber von sozialen Netzwerken stärker zu kontrollieren. Wie bewertet die Bundesregierung das? Plant die Bundesregierung hier Spanien zu unterstützen und gegebenenfalls selbst stärker darauf zu drängen, dass X sich an Regeln hält?
Vielleicht kann das BMDS gleich nochmal zu Regulierungsfragen gern nochmal ergänzen. Grundsätzlich werden wir häufiger hier auf Herrn Musk angesprochen. In der Regel würde ich das nicht kommentieren. An der Stelle kann ich aber sagen, dass wir in der Bewertung von Pedro Sanchez eine völlig andere Auffassung haben und sehr gut mit Herrn Sanchez zusammenarbeiten.
Ja, es gibt ja in ganz Europa einheitliche Regeln, was soziale Plattformen betrifft, mit dem Digital Services Act. Da haben wir als BMDS und auch die Bundesregierung eine klare Position. Es ist unser souveränes Recht in der EU, wirtschaftliche Aktivitäten auf unserem Territorium so zu regeln, wie wir das für richtig finden, also im Einklang mit unseren Werten und Normen. Damit digitale Teilhabe auch demokratische Teilhabe bleibt, braucht es klare Regeln, die unsere Werte schützen. Diese sind für uns nicht verhandelbar. Und deshalb unterstützen wir als Bundesregierung auch die Europäische Kommission dabei, den Digital Services Act konsequent durchzusetzen. Das hat sie auch bereits getan, auch gegenüber allen Plattformen. Also da sind chinesische Plattformen, werden genauso untersucht wie amerikanische Plattformen und auch europäische Plattformen. Die Regeln gelten für alle gleichermaßen. Und die Aufsicht für die sehr großen Plattformen liegt eben bei der EU-Kommission. Wir unterstützen hier in Deutschland, das ist der digitale Dienstekoordinator, der sammelt dann bei Verfahren, wenn es Verstöße gibt, auch Beispiele aus Deutschland und liefert die an die EU-Kommission zu. Und wir rufen die EU-Kommission hier auf, auch weiterhin konsequent europäisches Recht durchzusetzen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Nachfrage?
Okay, ich würde dann die zweite Frage, die sich in einem ähnlichen Rahmen bewegt, vielleicht auch an Herrn Druckenthaler und Herrn Mayer. In Paris hat es gestern...
Geht es jetzt nochmal eben zu Musk, Herr Jung?
Wie steht denn der Minister zum Zugangsverbot für Minderjährige unter 16 für soziale Medien?
Der Minister hat sich hier, das ist ja eine Diskussion, die wir auch gerade innerhalb der Bundesregierung führen. Und da gibt es, glaube ich, auch eine vom Bundesfamilienministerium eingesetzte Kommission. Insofern würde ich da auch erstmal den Kolleginnen und Kollegen...
Ich habe ja Sie gefragt, wie der Minister dazu steht.
Der Minister hat sich in der Vergangenheit in Interviews offen gezeigt für ein solches Mindestalter, hat aber keine konkreten Details genannt und auf die eingesetzte Kommission verwiesen, die, glaube ich, jetzt auch bald ihre Ergebnisse vorstellen wird.
Dann geht es jetzt weiter mit Epstein. Sie haben das Wort.
In Paris hat es gestern Durchsuchungen bei X gegeben, unter anderem wegen dem Vorwurf, dass Algorithmen in dem sozialen Netzwerk verändert worden sein sollen, um rechtsextremen Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu bescheren. Hat sich die Bundesregierung damit beschäftigt? Liegen Ihnen diesbezüglich eigene Erkenntnisse vor?
Das ist nochmal das BMDS inhaltlich.
Also die Aufsicht über die sehr großen Plattformen liegt ja, wie ich gesagt habe, bei der EU-Kommission. Und entsprechend, wenn es hier Verstöße gibt gegen Transparenzpflichten, ist auch die EU-Kommission als erstes in der Pflicht, hier tätig zu werden. Wir haben Was wir hier Erkenntnis haben, reiche ich das gerne nach.
Was rechtsstaatliche Ermittlungen in anderen Ländern oder Staaten angeht, können wir leider nicht kommentieren.
Gut, dann hatte ich Sie noch mit einem anderen Thema, Herr Jung.
Ich fange mal bei Herrn Mayer an, wegen der Märzreise nach Saudi-Arabien. Ich hatte bisher von Herrn Merz nie ein Zitat zum Thema Khashoggi-Mord gefunden. Herr Mayer, können Sie uns kurz mal sagen, ob der Bundeskanzler anerkennt, dass Jamal Khashoggi auf Geheiß des saudischen Kronprinzen, den er ja trifft, ermordet wurde?
Ja, also Sie wissen,
bei der Reise waren wir ja eigentlich schon gewesen. Also,
das ist ein separates Thema, Pressefreiheit, Schutz von Medienschaffenden.
Ja, man kann das alles ein bisschen hin und her wenden.
Genau, Sie wissen, dass der Bundeskanzler zur Stunde zu seiner Reise in die Golfregion tatsächlich aufbricht, vom 4. bis zum 6. Februar. Da sind Besuche geplant in Saudi-Arabien, in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es wird diverse Gespräche geben, da geht es um wirtschaftliche Beziehungen, auch um Energiepartnerschaften. Sicherlich auch Themen, wo wir unterschiedliche Auffassungen sind, werden angesprochen werden. Das ist, glaube ich, üblich und auch notwendig bei Reisen in diese Länder. Und dabei würde ich es für den Moment belassen. Alles Weitere dann sicherlich auf der Reise.
Ja, danke für die Beantwortung einer anderen Frage. Erkennt der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland an, dass der saudische Kronprinz Herrn Khashoggi ermorden lassen hat? Das ist eine ganz einfache Frage.
Genau, und ich habe zur Reise, glaube ich, gerade alles erstmal gesagt, was ich sagen wollte. Und die Reise findet jetzt statt in den nächsten beiden Tagen. Und der Reise greife ich nicht vor. Und alles Weitere können wir sicherlich am Freitag auch nochmal besprechen.
Ich sehe dazu keine weiteren Fragen und Sie haben das Wort. Bitte schön.
Genau. Es gibt Kritik vom DGB und zwar sollte eigentlich wohl heute der nationale Aktionsplan zur Förderung von Tarifverhandlungen beschlossen werden im Kabinett. Das sei nun zum vierten Mal auf Drängen des Wirtschaftsministeriums verschoben worden. Können Sie uns zu den Hintergründen etwas sagen?
Zu laufenden Ressortabstimmungen äußern wir uns wie grundsätzlich nicht.
Gibt es weitere Versuche dazu? Das ist nicht der Fall. Und dann habe ich hier noch eine andere Frage bei Ihnen. Frau Kollegin.
Dankeschön, Martina Herzog, dpa. Ans BMI zum Thema Integrationskurse. Da werden ja derzeit Zulassungsanträge geprüft. Reichen die dafür veranschlagten Haushaltsmittel für das laufende Jahr aus, um über die bereits für dieses Jahr bewilligten Integrationskurse hinaus in diesem Jahr noch weitere Kurse anzubieten?
Also für das Sie kriegen noch Ton. Da waren wir eigentlich auch schon bei diesem Thema, so mehr oder weniger.
Integrationskurse.
Ganz am Anfang mit dem. Gut, also.
Ja. Also für das Haushaltsjahr 2026 stehen rund 1 Million Euro. Für die Integrationskurse zur Verfügung, ein gleicher, vergleichbarer Betrag wie im letzten Jahr. Gegenwärtig findet eine Prüfung von Zulassungsanträgen nach § 44 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge statt. Wenn Sie noch detailliertere Zahlen haben möchten zu den Integrationskursen jetzt aus den letzten Jahren, auch zum Vergleich, verweise ich Sie gerne auf die Integrationskursstatistik auf der Webseite des BAMS.
Nachfrage. Geht es bei der Nichtzulassung zu Kursen jetzt nur um Menschen, die nach § 44 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz an dem Kurs teilnehmen wollen oder gilt das auch für Menschen mit anderem Status, also dass es für die kein Angebot mehr geben soll?
Wie ich gesagt habe, findet derzeit eine interne Prüfung statt und wie Sie das wissen, äußern wir uns grundsätzlich nicht zu internen Vorgängen und Prüfungen, bis diese abgeschlossen sind.
So, dazu Frau Buschow.
Zwei Nachfragen. Das erste, Herr Zanetti, sind Sie sicher, dass es 1 Million ist, die zur Verfügung steht? Oder auch
habe ich 1 Million gesagt? Ja. Schon 1 Milliarde.
Ja. Das wäre meine erste Nachfrage, danke.
So 1 Million wäre etwas wenig.
Aber die zweite Frage, tatsächlich, können Sie für Nicht-JuristInnen wie mich mal sagen, was das heißt, Aufenthaltsgesetz 44 Absatz 4? Also ich frage es mal konkret, wer wird in Frage gestellt, dass Ukrainerinnen und Ukrainer künftig noch einen Integrationskurs besuchen? Oder was ist Hintergrund der Prüfung?
Also wie gesagt, ich würde jetzt nicht ins Detail dieser Prüfung einsteigen wollen, weil das eine interne Prüfung ist. den genauen Wortlaut von Paragraph 44 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz würde ich Sie bitten, dem Gesetz zu entnehmen. Da steht es mit Detail drin.
Und wer hat diese Prüfung beschlossen? Kommt das von Ihnen oder hat das BAMF das selber auf die Idee gekommen, da mal zu prüfen?
Also wie gesagt, zu den internen Prüfungen würde ich mich hier an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter im Detail äußern wollen.
Ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragebedarf zu diesem Thema. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz angekommen. Ich danke allen, die gekommen sind, Fragen gestellt haben und Fragen beantwortet haben und schließe die Pressekonferenz.